nach Spielschluss. Natürlich spielentscheidend und ich muss sagen, für mich eigentlich ein Skandalentscheid. Weil der gegnerische Trainer wird handgreiflich, nimmt dem Schiedsrichter die gelbe Karte, die er Luca Jaques geben wollte, aus der Hand, bekommt dafür die rote Karte. Ein weiterer Spieler von Rumänien bekommt die rote Karte. Am Schluss wird er dafür belohnt. Und der Schiedsrichter nimmt die gelbe Karte nicht in die Hand, sondern zückt die rote Karte gegen Luca, was nachher dann natürlich für uns sehr, sehr schwerwiegend war.
Die Fußballschweiz, die ist richtig, richtig hässig. Zuerst gibt es hier die ganz komische rote Karte gegen Luca Jaques, die Art und Weise ein bisschen zu reden gegeben hat. Und dann wird der A-Nazi auch noch ein Goal geklaut. Und darum ist jetzt die ganze Schweiz hier am Diskutieren über Schiedsrichter und über VAR und alles Mögliche. Das macht jetzt natürlich auch der Nick Dömer. Guten Tag.
Ja, grüezi, Gutzi.
Ich habe jetzt hier wieder den Leidenwürner noch hier an diesem Produzententisch.
Wir haben quasi geprügelt vor der Folge und du hast gewonnen und darum bist jetzt du wieder.
Ich glaube nicht, dass ich gewinnen will, wenn wir wieder prügeln. Ich hoffe nicht, dass wir das je machen. Ich glaube, das wird nicht gut rauskommen. Ja. Ich bin recht schlecht in dem.
Vielleicht machen wir einfach so ein 1-1 mit dem Ball.
Dort hätte ich vielleicht eine Chance. Ja.
Gerätst die Hüfte hoch weg im Büro.
Luca Jaques gerätst.
Ja, genau. Ja, also, wir können schnell die Szene besprechen. Also, irrsinniges Spiel, oder? Zwischen der Schweiz und Rumänien, U21.
Absolut, ja.
Wieder mal die Rumänen, die wir kassieren. He? Scheinbar haben wir das Problem gegen die.
Hey, also bei Rumänen musst du schon sagen, also die haben auch die U21 richtig gut gespielt. Also ich glaube, die haben einiges richtig gemacht, der rumänische Fußball in den letzten Jahren. Die werden immer besser.
Das ist krass, weil über die Liga redet ja niemand, oder? Also, was gibt es dort? Cluj,
Steaua Bukarest.
Ja, aber eben, die spielen ja im europäischen Wettbewerb keine grosse Rolle.
Ja, aber die Schweizer Clubs spielen ja nicht mehr eine Rolle als Cluj.
Also. Ja, aber wir haben ja immerhin mit IB einen fantastischen Champions League.
Ja, okay, ist gut.
Zurück zum Spiel. Also, einfach absurde Szene. Absurde Szene, weil eigentlich, wenn du sie so anschaust, ja, die Ruhkarte ist schon gerechtfertigt.
Man kann sicher Ruhe geben, aber das Geile ist ja wirklich, der Schiri hat die gelbe Karte in der Hand und das erklärt einfach der Trainer auf dem Platz, der irgendwie die gelbe Karte am Schiri irgendwie aus der Hand schlägt oder keine Ahnung was. Dann gibt der Schiri dem Trainer rot, gibt noch irgendeinen Ersatzspieler rot und nachher denkt er, ja gut, jetzt habe ich die Ruhkarte in der Hand und nimm die gelbe, komm, jetzt gebe ich die am Luca Jaques auch noch gerade. Und ist natürlich dann ein bisschen gemein, weil die Ruhkarte, also die Jaques ist ja die einzige, die irgendeinen Effekt hat. Die anderen sind halt einfach, ja, ist halt sehr Ersatzspieler auf der Tribüne müssen und der Trainer, ja, okay. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, vielleicht U21 können wir relativ kurz abhandeln, aber ich habe schon das Gefühl, dass das ein Vorboten ist für das, was die Fußballschweiz in Zukunft erwartet. Ich meine, wir werden dritt in der Gruppe mit Rumänien und Finnland. Die sind weiter vorne jetzt im Endeffekt. Und das hat man noch nicht erst in diesem Spiel jetzt hier zu Rumänien vergeigt. Und fairerweise hat jetzt der Match, glaube ich, auch so wie der Match gelaufen ist, ehrlich gesagt auch ohne die Rotkarte verloren. Sie sind einfach schlechter gewesen. Es hat auch das eine Goal, hast du mir gestern Abend auch noch geschickt. Wunderschönes Goal, ich glaube, es 2-0 war. Und das hat einfach grosse Fußballklasse-Ding gehabt. Und die Schweiz wiederum hat die eigene Chance nicht genutzt, hat 2-3 Chancen gehabt, hat aber auch sonst spielerisch nicht so mega viel Stand gebracht. Und das zieht sich jetzt eigentlich schon durch die ganze Qualifikation. Also ich glaube, man ist zu Armenien, hat man so unentschieden gemacht, gegen Albanien hat man verloren. Also sind so Matches, wo man muss sagen, okay. Und es zeigt halt schon auch ein bisschen, also die Zukunft von dieser Fußballschweiz ist vielleicht nicht ganz so gross, wie es damals die 17 Weltmeister waren. Also, ich glaube, die Erfolge, die wir im Juniorenbereich haben, die schlönt sich dann auch bei den Erwachsenen ein bisschen nieder. Und das hat man bei dem 92er-Jahrgang, wo damals die 17 Weltmeister wurden, hat man das schön gesehen. Über viele, viele Jahre nachher die Nationalmannschaft prägt. Und ich weiss jetzt nicht, ob das die jetzigen Jungen dann tatsächlich irgendwann dann auch werden machen. Also, irgendwann wird die Nationalmannschaft schon prägen, aber vielleicht nicht ganz im gleichen Erfolg.
Aber was liegt das? Dass nicht mehr funktioniert. Oder?
Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich Geld machen. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach, die Schweiz hat ja eine mega Vorreiterrolle gehabt in der Nachwuchsförderung und sie haben in den grossen Ländern wie Deutschland und so weiter eigentlich das kopiert, was in der Schweiz gemacht worden ist. Schon irgendwie in den 90er oder Anfangs 0er Jahren und so. Hat man extrem gut geschafft in der Schweiz und die anderen haben es dann einfach kopiert. Und natürlich ist es dann so, dass andere Länder eigentlich viel mehr Potenzial haben, einfach allein von der Anzahl Leute, die du hast. Aber ich glaube, allein auf das würde ich es schon auch nicht schieben. Also ich, vielleicht ist man sich auch, zu wohl gewesen in dieser Situation, das Gefühl gehabt, ja, es läuft ja, wir sind jetzt eines der grossen Fußballländer. Keine Ahnung. Und das andere ist halt auch, abgesehen vom FC Luzern, und ich darf den FCL sehr gross loben, abgesehen von dem setzt sich einfach kein Club auf die Jungen.
Mhm.
Und also wenn auf Junge, dann auf Ausländer, das schon. Der FC Basel macht das in Bravour, aber nicht nur der FC Basel. Ja, die meisten Clubs machen es so. Immer mit dem Hintergedanken, ah, da kann man ein bisschen Cash machen. Aber wirklich auf den eigenen Nachwuchs setzen, das sind die wenigsten. Die geben viel Geld aus für den Nachwuchsbereich, aber nachher spielen sie nicht. Und nachher sind sie natürlich auch nicht besonders... Also wenn sie die Schweizer Clubs in der Super League schon nicht fördern, wer fördert sie denn? Also im Ausland werden sie dann auch nicht eingesetzt oder so. Und dann ja, hast du nachher einfach auch ein bisschen Qualitätsfrage, die sich dann stellt.
Ist halt so ein Ding, gell? Weil heutzutage als Verein sind die Scouting-Möglichkeiten einfacher geworden. Es gibt viel mehr Daten, die einfach vorhanden sind oder Datensätze, die man auch kaufen kann. Ja, es ist einfacher geworden, irgendwelche Rohdiamanten in der dritthöchsten italienischen, französischen Liga zu finden. Es gibt viel mehr internationale so Spieleragenturen, die zum Beispiel auch Jungs aus dem afrikanischen Raum oder so vermitteln. Und also ich merke das selber, sogar in der, also in der Challenge League merkst du das auch enorm. Oder? Also das ist ein riesen Faktor, weil ja, es ist am Schluss halt einfach günstiger, auch, oder? Wie in eigenen Nachwuchs zu investieren.
Ja, aber weißt, gleichzeitig investiert man ja in den eigenen Nachwuchs. Das ist ja dann auch nicht so, dass der FC Basel oder der BSC Young Boys sagen, hey, der Nachwuchs interessiert uns nicht, wir haben keine Nachwuchsabteilung mehr. So ist es ja dann nicht.
Aber gut, du musst ja auch eine Nachwuchsabteilung haben, oder? Das ist ein Teil von der Lizenzvorgabe, oder?
Nee, also ja, klar. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, wieso sie es haben. Also, sie haben ja einen guten Nachwuchs eigentlich. Jetzt gerade die zwei Clips zum Beispiel, die haben ja nicht irgendwie eine absolute Schießbude Nachwuchs und bringen gar niemanden raus. Aber sie setzen dann zum Teil nicht mega drauf. Und da gibt es, also gerade der FC Basel, haben wir schon mehrmals im Podcast diskutiert, ist so ein Beispiel, wo dann eben die Spieler nicht den Durchbruch schaffen. Und das ist noch an vielen anderen Orte. Und Basel muss man fairerweise sagen, ist schon sogar ein bisschen besser, wo das auch schon war. Aber eben viele Clubs setzen einfach im Endeffekt weniger Schweizer ein. Mhm. Und vor allem junge Schweizer werden nicht so viel eingesetzt. Und ich habe das Gefühl, das merkst du dann halt schon. Gerade auf 21 Stufe, aber ich glaube, das merkst du dann eben auch mittelfristig dann in der A-Nazi, weil dann halt die Spieler, die jetzt jung sind und jetzt müssten spielen, die spielen halt nicht in der Super League. Und die schaffen es dann durch das auch nicht ins Ausland und machen dann nicht die grosse Karriere. Und wenn man eben schaut, gerade die grossen Namen, die wir haben im Schweizer Fußball, und Jan Sommer war mit 19 Goalie in der Super League, ein Cheren Shaqiri hat mit 17 im FC Basel gespielt, der Granit Xhaka auch, irgendwie in diesem Alter. Ricardo Rodriguez beim FCZ mit, ich weiß auch nicht, 17, 18 hat er immer gespielt. Und. Also da kannst du eine unzählige Aufstellung machen von all diesen Nationalspielern und die Jungen, von denen gibt es nicht im Ganzen so viel. Und ich meine, viele reden immer davon, ja, Ruben Vargas, Dan Doi, Fabian Rieder, jetzt hätte ich fast Sebastian gesagt, wieso auch immer. Aber nein, hey, also, und dort muss ich so sagen, eben Arden Yashar natürlich, aber die sind alle gar nicht so hure jung.
Mhm.
Die sind eben alle nicht mit dem Alter, wo damals eben ein Xhaka, Shaqiri, Rodriguez und Co. waren, sondern die sind eigentlich alle schon viel älter.
Mhm.
Und ich meine, Ruben Vargas ist mit 26 oder so. Und dann schaut man als jung an. Also,
der wird irgendwie in unseren Vorstellungen ist der, glaube ich, immer noch Anfang 20. Ja, das ist noch spannend, weil der einfach irgendwie nie den nächsten Step geschafft hat von Augsburg weiter. Ja, ja, da gibt er schon recht. Aber ich kann eben gleichzeitig auch wollen sagen, oder? Jetzt zum Beispiel gerade, wenn wir auf die Anatze schauen, also, gut, der Rieder ist ja schon noch nicht Mitte 20, ist ja schon eher noch Anfang 20. Aber eben, wenn du am Duni und am Rieder zuschaust, oder, das sind so vielversprechende, ja, der Talent ist jetzt vielleicht auch nicht mehr der richtige Ausdruck, aber die haben noch so, die haben wirklich ein Entwicklungspotenzial und ich glaube, das können Spieler werden, wo dann irgendwann in die grossen Fußstapfen eintreten können. Aber ja, also ich gebe dir recht, es ist nicht mehr die gleiche, es gibt sie noch, die grossen, oder die Spieler mit grossem Potenzial, die jungen Spieler, aber ja, es sind gefühlt tatsächlich nicht mehr so viele wie auch schon.
Ja, und eben, also ich habe jetzt gerade kurz geschaut, das aktuelle A-Nazi-Aufgebot, eben Rieder haben wir gesagt, ist 22, Witzig ist 23, Amdun ist 23, und da ist 23, das sind die vier jüngsten. Und von denen hat dann da ein Marktwert von 22 Millionen, Amdun 12 Millionen, der Witzig 2 und der Rieder 8. Das ist jetzt nicht, eben, die Marktwerte sagen nicht alles aus. Aber ich sage einfach, ein Brille Embolo, ein Ceren Shaqiri und ein Granit Xhaka in vergleichbarem Alter haben etwa den doppelten Marktwert von denen fast zusammengerechnet. Ja, ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben, aber schon. Nein, die haben also viel, viel mehr Markt. Ich meine, Brille Embolo ist für irgendwie 30 Millionen zu Schalke und so gespäst, mit 18. Ist natürlich auch stagniert, das ist wieder eine andere Geschichte bei ihm. Aber also, darum ein kleines Fragezeichen hat man schon. Also ich habe die schon, ich weiss nicht. Aber wir können jetzt auch noch über die A-Nazi reden. Ist jetzt einfach nur so, dass dort einfach ein Goal geklaut worden ist und sonst eigentlich alles super ist? Oder wie siehst du das?
Hey, sie haben jetzt vier Spiele in der Nations League und ich mag mich erinnern, eben zwei Monate her, riesig die Euphorie, jeder hat gehofft, Murat Yakin und George Contini hoffentlich verlängern, bleiben erhalten. Ja, jetzt geht's halt denkbar schlecht los in die neue Nations League Kampagne. Ich finde, manchmal darf man nicht vergessen, was die Nations League ist, oder? Also früher sind einfach in dieser Zeit Freundschaftsspiel, Testspiel für die Nazi angestanden, wo kein Schwein geschaut hat oder niemand gross interessiert hat. Ja, klar, jetzt ist ein bisschen Competition daraus gemacht worden, aber am Schluss ist es ja einfach wirklich immer noch Test oder Freundschaftsspiel. So, klar, man kann nachher, wenn man es verkackt, absteigen in die zweithöchste Nations League Dimension oder Division oder keine Ahnung, wie es genannt wird. Aber, also, sind wir mal ehrlich, ja, so what? Also, dann steigst du halt dort ab. Ist doch scheißegal, dann hast du nachher einfachere Gegner. Klar, ein bisschen belanglosere Spiele, aber dann steigst du nachher wieder auf. Ist doch wurscht. Also, haben ja schon andere Top-Mannschaften genau das Gleiche müssen machen. So, also, manchmal, wie da einfach wie schnell einfach so Panik ausgerufen wird, ich finde es schon überraschend. Also nein, überraschend nicht, weil ich arbeite bei den Medien und ich weiss, dass wir uns ja auch ein bisschen müssen, wir brauchen natürlich auch die knackigen Schlagzeilen, ist klar, der Leser muss unterhalten werden. Das ist natürlich ein Spiel, aber ich glaube, ich hoffe, dass die Fans sich schon ein bisschen bewusst sind, wie man das muss einordnen. Also, nur weil jetzt eine Krise der Nazi zugeschrieben wird, weil es jetzt gar nicht so krass und performance in der Nations League, ist das nicht eine effektive Krise, wo, keine Ahnung, tiefe Gräben in das Team reisst und oh, wir sind völlig nicht parat. Weil eben, man muss sich ja die Lage bewusst sein. Also, wir haben ein riesen Turnier gespielt an der Europameisterschaft. Hat ja sogar beinahe den Einzug ins Halbfinale geschafft. So viele Minuten haben dort in dem England-Spiel nicht mehr gefehlt. Und,
oder einfach das beste Penaltyschießen.
Oder das beste Penaltyschießen, genau. Es ist eine riesen Euphorie da gewesen. Und jetzt sind die Spieler wieder im Meisterschaftsbetrieb. Es ist jetzt vielleicht auch gerade ein bisschen so eine Leere da, oder? Du kennst ja das selber, wenn
so eine riesen Euphorie... Ich habe schon viel grosse Turnier gespielt,
klar. Das ist doch der normale Kreislauf ein bisschen von der Gefühlswelten, oder? Wenn du so einen Endorphinausschuss gehabt hast. Sagen wir Endorphin.
Kommst du ja nicht zur Frage.
Du weißt, was ich meine, oder? Glücksgefühl.
Ja, ja.
Ich weiß nicht,
Glückshormon. Wenn
du Glückshormon-Ausschuss gehabt hast, dann kommt nachher ein bisschen down, oder? Wahrscheinlich geht es den Spieler jetzt ein bisschen so. Die stehen jetzt da und denken, schon wieder Länderspiel. Kannst du natürlich niemals von den Medien so sagen. Ist ja klar, man muss immer schön anstehen und sagen, ich bin riesig stolz, dass ich wieder für die Nationalmannschaft spielen darf. Aber ey, es ist ja auch so, ich meine, die Spieler sind ja nonstop im Einsatz. Also, klar kann man jetzt sagen, ja, aber Anfang Saison, die müssen jetzt frisch und jetzt müssen sie sich für die neue Kampagne von der Nazi aufdrängen und so. Und ja, zur Wahrheit gehört doch auch, die sind völlig überspielt. Die
absolut,
haben, gar keine richtige Sommerpause hinter sich. Jetzt ist da wieder sofort mit dem Club wieder in die neue Meisterschaft starten. Nebendran musst du wieder bei der Schweiz wieder performen, obwohl es ja eigentlich nur irgendwie so eine Plauschliga ist. Also, ich verstehe, dass momentan Spieler wie ein Xhaka, gut, Elvedi hat ziemlich schlecht ausgesehen jetzt gerade, aber beim einen oder anderen verstehe ich gerade, dass er vielleicht jetzt seine PS in der Nazi nicht gerade mega aufs Feld bringt.
Ja, jetzt hast du sehr lang geredet, aber das ist okay, ab und zu darf es auch so einen Monolog geben. Also, grundsätzlich bin ich schon bei dir. Also ich glaube, es ist, eben die Liga ist jetzt nicht das allerwichtigste, was es gibt, und von dort her irgendwo verständlich. Eben, sie haben viel Spiel, gerade irgendwie Manuel Akanji finde ich recht auffällig. Natürlich mit Manchester City ist ja auch einer von denen, der es kritisiert hat, dass es eben so viele Spiele gibt. Auf der anderen Seite, also ich würde es wie voneinander trennen. Ich würde die Nations League Resultate würde ich nicht überbewerten. Aber ich würde es eben auch nicht unterbewerten im Sinne von, ja, es sind jetzt ein bisschen trümmelige Spiele und es ist egal, weil im Endeffekt performt die Mannschaft halt nicht, aber das ist okay, ja, kannst du mit dem begründen. Es ist aber eben nicht nur eine Einstellungsfrage. Wenn es nur das ist, dann würde ich sagen, okay, easy, ja, wenn es dann zählt, dann liefert die wieder. Ich habe schon das Gefühl, und darum habe ich das vorhin angesprochen, mit den jungen Spielern, die eben gar nicht mehr so jung sind. Ich glaube, es ist eben auch eine Qualitätsfrage, die es gibt, wo du jetzt auch merkst, wenn dann ein paar nicht top oder sogar überperformen, dann merkst du. Und es sind halt trotzdem, aber Jadon Sancho sicher nicht mehr auf dem ganz Top-Niveau gewesen, aber vor zwei Jahren noch ist ja super wichtig für die Nazi. So. Der Sommer, Kobel, das ist equal, aber der Schär ist natürlich auch ein Top-Innenverteidiger, der fehlt. Und das ist wie Qualität, die noch dieses noch weggeht. Und das wird jetzt auch in der Zukunft kommen. Irgendwann ist dann Ricardo Rodriguez nicht mehr dabei, irgendwann ist dann vielleicht auch der Granit Xhaka nicht mehr dabei. Und so weiter und so fort. Vielleicht irgendwann dann Manuel Akanji auch nicht mehr. Also mag noch einen Moment, aber trotzdem, irgendwann wird der Moment kommen. Und ich sehe einfach nicht, dass diese Qualität wieder ins Team reinkommt. Und darum ist das nicht, also ist, kurzfristig bin ich bei dir, mittel- oder langfristig habe ich schon meine Bedenken. Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Wir haben, glaube ich, in der letzten Ehe haben wir auch gesagt, hey, look, das ist jetzt wie die grosse Chance, für die goldene Generation noch etwas zu holen. Weil aber auch das Wissen da ist, hey, nachher kommt dann einfach keine goldene Generation mehr. Und logisch hat es Talent um, und es kann sein, ich würde es mega, mega fest hoffen, gerade für den Favoriten, dass der durchstartet und noch irgendwann bei einem der absoluten besten Teams der Welt spielt und dort auf dem Zähne brilliert. Und ich hoffe auch, dass Ruben Vargas irgendwann noch von dem Augsburg wegkommt und plötzlich noch einer der besten Flügelspieler der Welt wird und so weiter und so fort. Realistisch gesehen aber, habe ich das Gefühl, ist es eben eher so, dass die Spieler einfach bei mittelklassigen Teams in guten Ligen spielen, aber bei mittelklassigen Teams und dort vielleicht eher eine Ergänzungsspielerrolle haben und so. Und das ist dann eher das, wie die Schweizer Nationalmannschaft so geschätzt um, ja, ich weiß nicht, 2008, 2010 dort rum war. Und jetzt hast du halt wirklich mit dem Granit Xhaka einen Spieler, wo der Chef vom deutschen Meister ist. Du hast mit Manuel Akanji einen der wichtigsten Innenverteidiger in der Premier League. Und das sehe ich in Zukunft nicht so, dass wir das in Zukunft noch haben.
Ja.
Und wenn wir das grössere Fass aufmachen, finde ich es durchaus berechtigt, wenn wir Kritik hören. Wenn wir jetzt nur auf die Nations League spielen, finde ich nicht.
Mhm. Ja, ich glaube, was in der Zukunft, wer sich da noch wie entwickelt und so, schwierig. Ich sehe, das Potenzial auf jeden Fall ist schon rum. Klar, bei gewissen Positionen, wie man geschaut hat, wo man, ja, der Leitwolf muss irgendeinmal quasi ersetzt werden. Und ich sehe ja, dort auch nicht, wer in dieser
Situation... Vielleicht schaut der Arden ja Schari durch. Kann schon sein. Dass der Arden noch durchstartet, dann wäre das Spieler.
Ja, und eben, sie verstehen sich ja gut. Vielleicht übergibt er da mal 1-2 das Zepter. Ich finde den Wechsel gut, den Arden Yashar jetzt gemacht hat nach Belgien. Also tut ihm sicher gut, dass er dort mal sich in Ruhe entwickeln kann.
Ja, aber eben, er spielt auch nicht so mega viel, gell, bis jetzt.
Mhm.
Also von 10 Matches war er dreimal der Startelf.
Mhm. Ja, eben, es ist, zum nochmal schnell zurückkommen, es ist sicher eine schwierige Phase für die Nationalmannschaft, eben, weil die Resultate jetzt nicht gerade kommen. Und ja, es ist auch okay, dass man immer eine gewisse Erwartungshaltung hat an die Nazi, wenn man es komplett schleifen lassen würde. Oder sagen, ah ja, ist ja nur Dings. Dann natürlich kannst du dann auch in so eine Lethargie verfallen. Wobei, eben, man darf nicht vergessen, das sind alles Spieler, die irgendwo bei Top-Vereinen spielen. Die sind nonstop immer unter einer gewissen Erwartungshaltung und haben auch an sich selber eine grosse Erwartungshaltung. Also, ja, ich weiss nicht, ob jetzt die zwingend noch mit den Peitschen mit dem Verein treiben werden, mit den medialen Peitschen, dass sie dann wirklich auch performen. Aber es, man aber muss sich bewusst sein,
also, das muss man auch nicht überbewerten. Eben, es sind Spiele. Aber ich glaube auch nicht, dass das Mediale einen grossen Einfluss hat darauf, wie sie shootet. Ist doch denen gleich. Findest du das auch überbewertet von der Medien? Also so
ja,
wichtig sind
aber
die Medien für die
Spieler. Du weißt selber schon auch, dass gewisse Unruhe intern können entstehen können, wenn nonstop negativ berichtet wird. Oder?
Ja, aber weißt wenn du in 3 Matchen 0 Punkte hast und ein Goalverhältnis von 1-7 oder so, dann, also 2-7, irgend so etwas, ich glaube, dann ist es ziemlich egal, was uns dran geschrieben wird. Du bist einfach unzufrieden.
Ja, ja, klar.
Und dann ist es ziemlich egal.
Ich verstanden.
Also dann, und wenn dann noch rausgeschrieben wird, dann scheiße geschaut, dann, also so viel Selbstreflexion wird die Spielerinnen wohl haben, dass sie sagen, ah ja, stimmt. Mhm. Weil es stimmt ja einfach auch. Also das ist ja dann berechtigte Kritik, wo dann nicht ist, die sorgt für mehr Unruhe rein. Klar, vielleicht tut man sie nicht überinterpretieren und so weiter und so fort, aber selber sind sie auch nicht zufrieden gewesen. Es kann ja nicht sein, dass sie das Gefühl haben, ah ja, Moment, super gespielt hier in Serbien.
Nein, natürlich haben sie schmutzig gespielt. Also.
Und dann glaube ich, dass es so Unruhe von außen reinkommt. Mhm. Habe ich das Gefühl, das ist erst dann gegeben, wenn es nicht korreliert mit dem, was die Mannschaft selber das Gefühl hat. Die Mannschaft selber hat ja auch das Gefühl, das ist scheiße. Also, ja. Dann ist es ja, dann funktioniert es ja wie. Also,
ja.
Dann macht dich die Schlagzeile jetzt auch nicht fertig als Prelembolo, wenn geschrieben wird, dass du scheiße geshootet hast. Da hat schon andere Shitstorms erlebt
in seiner Zeit von Schalke. Also nicht nur in seiner Zeit von Schalke, ich erinnere mich da auch an eine gewisse Corona-Zeit. Oder zuletzt ja, mit irgendwelchen Uhren und so. Also ja, dem Bolo ist sich eine andere Geschichte gewohnt, das ist klar. Aber ich wollte noch schnell sagen, einfach, dass wir es auch noch platziert haben, es ist ja auch einfach auch sehr viel Pech jetzt dabei gewesen.
Ja, genau, ich kann noch auf das kommen. Ich kann noch wollen, wir haben den Blick getitelt Daten und Videos.
Wir werden übrigens bei den Schlagzeilen von der Woche.
Nein, wir haben das gar nicht als Ding. Vorhin haben wir
ich habe das nicht aufgeschrieben.
Ja, ich habe die anderen auch aufgeschrieben und habe es vorhin nicht vorgelesen.
Also.
Die wird 21. Aber Daten und Videos beweisen den nächsten Goal-Klau bei den Nazi. Das hat der hättet. Und tatsächlich, wir haben es auch bei uns, habe ich gesehen, auf Zweikampf aufgeladen. Es ist gut, dass ich das einfach gesehen habe, dass wir es aufgeladen haben. Aber du hast das sehr schön gedreht, das Video. Und es ist wirklich, ich musste ein paar Mal schauen und habe ein paar Mal gestaunt, weil der Ball ist wirklich nicht aus. Also wirklich nicht. Und was der Linienrichter genau macht, weiß ich auch nicht, weil er läuft einfach nach der Ausführung vom Eckball, läuft er einfach so 2 Meter nach links. Und nachher sagt er wieder auf die Linie und hat die Fahnen auf. Aber wieso dass er 2 Meter nach links läuft, weiss ich nicht. Und vor allem macht es ja gar keinen Sinn, dass. Also, er sieht es von dort auch schlicht gar nicht, wenn der Ball über die Linie ist. Also, es ist völlig schräg. Und er ist wirklich einfach nicht über die Linie. Und darum ist schon ein
ich bisschen. Ich glaube, die fahren eine Agenda gegen die Schweizer Nazi. Das ist ja unfassbar.
Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen.
Ja, ist ein bisschen scherzhaft gemerkt.
Aber es ist. Also es ist schon Pech und vor allem ist es jetzt schon lustig, wie es zum zweiten Mal vorkommt.
Das ist ja krass, dass das der Mbolo hat sich auch noch dazu geäussert im Intro und gesagt, das hat er in seiner Karriere noch nie erlebt, dass einfach in 2 Spielen...
Aber das ist ja nicht überraschend, dass er es noch nie erlebt hat. Es ist nicht überraschend, dass es der Brille Mbolo noch nie erlebt hat, weil das hat ja auch damit zu tun, also klar, es hätte sein, dass er das mal erlebt hat vor der Einführung vom VAR, aber... Der Punkt ist der, in der Schweiz gibt es keine Goal-Linien-Technologie und zwar auch in der Nations League nicht. Und wenn sie halt in ihren Top-Ligen spielen, dann hast du eine Goal-Linien-Technologie und die misst auch, wenn der Ball außerhalb der Goal-Linie, also nicht nur im Goal, sondern auch nebendran ist. Und das macht es halt in den Schweizer Stadien nicht.
Ach so.
Also hat das auch ein bisschen mit fehlenden Investitionen vom SFV zu tun, wenn man es übertrieben will, sagen, dass das schlussendlich nicht können, den VAR überprüfen
konnte. Mhm.
Weil von diesen Kamerabildern, die man hatte, hat man tatsächlich überhaupt nichts sagen, ob er draussen ist oder nicht. Weil man hatte den Winkel nicht, gehabt, der hier nachher noch rumgegangen ist in diesem Video. Und ja, von dort her, ja, also ist es ja wie logisch, dass es in der Liga nicht passiert. Weil dort haben sie nämlich auch eine Goal-Linien-Technologie.
Mhm, mhm. Ja, das Verrückte ist ja einfach, dass es vor allem 2-mal in so kurzer Zeit, also wie im Spiel gegen Spanien, jetzt schon so eine Szene gegeben, wo auch der andere getroffen hat. Mhm. Und jetzt... gegen Dänemark.
Aber das ist, also da habe ich ganz, ganz grosses, ganz, ganz grosses Mitleid mit dem Amdouni. Also ernsthaft jetzt. Da kann ich sehr gut mich damit identifizieren. Irgendwie fallen mir die Wörter heute nicht zu, ich merke es. Aber ich kann mich mega fest damit identifizieren, weil ich kann tatsächlich, jetzt komme ich da mit meiner Geschichte zum Amateurfußball, das ist ein bisschen der Opa erzählt vom Krieg. Aber ich hatte letzte Saison eine Situation, wo Vorteil gewesen wäre für uns und ich stehe allein vor dem Goalie und der Schiedsrichter pfeift ab und gibt Freistoß für uns. Und da habe ich mich extrem aufgeregt. Und dann diese Saison hatte ich wieder eine Situation. Damals war es sogar noch absurder gewesen, weil ich bin im Dribbling gewesen, ich bin eigentlich gefoult worden, bin so ein bisschen Stolper gekommen, bin aber am Ball geblieben, habe nochmal irgendwie einen Haken gemacht und dann geschossen. Und währenddem ich schiesse, pfeift der Schiedsrichter Foul für uns. Und das Absurde war, das war also ein Schuss gewesen, der Goalie lässt abprallen und einer schiebt ihn rein. Wo auch nie offside gewesen wäre oder so, sondern es war wirklich einfach das Goal gewesen. Und ich muss sagen, der erste Schiri hat noch so total Alarm, mache ich alles richtig. Der zweite ist zu mir gekommen und hat gesagt, es mega leider, hat einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich zum Abschluss komme, weil so viele Gegner rundherum stehen. Dann bist du so, ja, danke. Und das ist wirklich etwas vom Deprimierendsten, was du kannst haben. Und da ist es schon mega gemein für eine Zecke am Duni, wenn du zu Unrecht das Goal aberkannt wird. Also das ist etwas, wo, wenn du ein bisschen Gerechtigkeit sind, dann drehst du halbe durch. Ja, darum tut er mir persönlich schon leid. Aber es ist, im Endeffekt ist es einfach mega viel Pech. Mhm. Also du kannst nicht, also irgendwie da etwas vor, jetzt da irgendwie drauf gehen, dass man irgendwie, ja eben, es, dass es irgendeinen Grund hat, sonst irgendwie wahrscheinlich nicht. Aber was ich schon, also ich finde es einfach komisch, weil ich habe das Gefühl, als Linienrichter ist das ja etwas, was du selten anzeigst, so grundsätzlich. Darum, dass er jetzt da wirklich, obwohl er es nicht richtig sieht, dann die Fahnen aufhebt, finde ich ein bisschen komisch.
Keine Ahnung, vielleicht haben sie irgendwie nach dem oder wo sich die Schiedsrichter auf den Match vorbereitet haben, und so haben sie gesehen, müssen wir aufpassen, die haben gegen Spanien haben die schon einen Eckball.
Vielleicht, es könnte sogar noch sein, ja.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das Teil von der Vorbereitung oder so, dass es dann so in die Köpfe der Schiri geht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Fakt ist, viele Fehlentscheide oder viele Entscheide, 50-50 Entscheide gegen die Schweiz in dieser Kampagne. Mir geht das Skandalspiel in Dänemark, wo einfach der Platzverweis gegen die Elvedi, wo ich immer noch einfach Fragezeichen, wie man so einen Bullshit kann pfeifen oder wie man das kann auslegen kann, dass es eine rote Karte ist gegen die Elvedi und wie der Match nachher völlig aus der Hand geraten. Ich finde das eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen, die ich jemals gesehen habe. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Und wenn man jetzt sieht, dass auch irgendwie nach dieser ja, nach dem Spiel immer noch der Wurm drinnen ist. Also eben, jetzt sind eigentlich schon wirklich zwei Spiele, kann man sagen, gegen die Schweiz komplett verpfiffen worden. Lustigerweise beide gegen Dänemark. Das sind die Dänen, das sind unsere neuen Erzfeinde, ich sag dir's. Ich meine, die haben ja fast das gleiche Logo auf der Fahne wie wir. Also, das ist...
Das uns geklaut. Also, aber weißt du, das Gute ist ja aus Schweizer Sicht, im Verlauf der Saison gleicht sich das ja immer aus, sagt man.
Ja, aber...
Das ist ja so eins von diesen Märchen, wo nicht stimmt. Aber, ja.
Gibt's eigentlich... Spielen wir nochmal? Oder nein, jetzt spielst du einfach noch einmal gegen jeden anderen... Ja, also jetzt noch einmal gegen Serbien, noch einmal gegen die Spanier und dann ist die Kampagne durch, oder? Dann steigst du ab.
Genau.
Tendenziell.
Genau.
Ja. Also eigentlich ist jetzt... Ja, ich tue...
Also eben, ich habe also jetzt ein bisschen noch miterlebt bei der Frauen-Nazi, die sind ja tatsächlich damals abgestiegen, vor einem Jahr oder so, von der Nations League A ins B. Und im B haben sie dann auch fast jeden Match gewonnen. das kann ja auch so laufen. Das ist vielleicht auch schön, da gewinnt man mal ein bisschen, kommt nicht immer auf den Deckel.
Ist nicht England jetzt in der zweithöchsten? Ich meine, ah gut, nein, gegen Griechen haben sie verloren.
Ja, das ist ein Absurd. Aber wir können ja jetzt gerade zu den nächsten Schlagzeilen kommen. Und zwar können wir hier Daily Mail zitieren, habe ich gesehen.
Hast du
hast du etwas Gutes gebracht? Und zwar soll ich es vorlesen.
Ja.
It's a dark day for England as the manager jobs goes to a German. And Thomas Tuchel only has 18 months to prove he is up to it. It's a dark day for England.
Hey. Also, wenn du irgendwie Sportjournalisten in der Schweiz kennst und dann schaust du mal zu den Deutschen und denkst, ja, schon noch ein bisschen giftiger. Aber was England mit Sun, Mirror, Daily Mail, Also das ist zum Teil schon unterirdisch, was da geschrieben wird. Und der Artikel von der Daily Mail oder der Kommentar bezieht sich ja so ein bisschen darauf, dass einfach quasi die FA komplett versagt haben, weil sie müssen jetzt auf den Deutschen zurückgreifen, mhm. Da geht ja gar nicht. Weil wir haben so viele englische Trainertalente, wo ich auch mal sagen, ja,
also vielleicht
wer meint ihr
genau? Aber vielleicht kann man schon sagen, die FA hat total versagt, aber nicht in der Trainerwahl, sondern in der Trainerausbildung.
Ja,
vielleicht
kannst
du bei dir ansetzen und sagen, hey, schau, wir haben ja gar keine guten Trainer.
Mm.
Also wer haben sie denn aufgezählt?
Keine Ahnung.
Mir fällt kein Top-Trainer in der englischen Nationalität.
Ich glaube, es ist halt gar keinen aufgelistet oder so. Also sie fordert jetzt nicht, er hätte besser den müssen nehmen oder so.
Okay.
Vor allem die guten englischen Trainer, die es ja gibt, die sind ja alle irgendwo bei einer Mannschaft untergekommen, oder? Also,
mhm. Ja, klar. Klar, aber du kannst die vielleicht irgendwie abwerben oder so. Ja, ich weiß nicht, ob irgendwie ein Eddie Howe von Newcastle willst, ja, abwerben oder so.
Etwas. Macht ja gar kein, also der wird niemals von Newcastle gehen.
Ja, gut, ich bin mir nicht sicher. Meinst du? Weißt wenn du die Chance hast, englischer Nationaltrainer zu sein, aber dann müsstest du halt wahrscheinlich irgendeine Ablösesumme zahlen oder so. Aber ich könnte mir das jetzt schon noch vorstellen, also eben, Jürgen Klopp soll sich dort auch eine Klausel reingeschrieben haben, dass er noch an die deutschen Nazi trainen soll. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schon attraktiv wäre.
Ich habe eben lang das Gefühl gehabt, dass Jürgen Klopp könnte das machen. Aber ja, inzwischen glaube ich, dass er mehr auf den deutschen Posten spekuliert nach der WM in den USA. Aber
ja, vielleicht haben sie ihn auch angefragt, vielleicht ist er auch im Gespräch.
Ja, die haben 100% angefragt, sicher.
Also angefragt, ja, und also... Ich glaube im Fall Thomas Tuchel.
Ja, ich glaube im Fall. Cool. Ja, ich glaube, das ist it's a match, 100%. Weil der Tuchel, ja, mit seiner Art und Weise, glaube ich, ist er der Richtige, der aus so einem Star-Ensemble so etwas rauskützeln kann. Mhm. Also gerade vor allem jetzt, wo du gemerkt hast, unter dem Gareth Southgate, sie haben zwar im Kollektiv gut, mannschaftdienlich performt, aber du hast einfach gemerkt, so die individuellen PS, die sind nie ganz auf der Rasen gebracht worden. Das volle Potenzial ist da nie ganz ausgeschöpft worden. Und ich glaube, der Tuchel, bissiger Hund, wo sich auch nicht zurückschreckt, im Training mal einen zusammenzufalten. Wir kennen all die legendären Videos. Und darum glaube ich, ist er einer, der aus dem England wirklich etwas kann oder noch mehr kann rausholen kann. Und ich bin überzeugt, sobald es ein Trainer schafft, dort wirklich bei einem Saka, bei einem Foden, die PS rauszukitzeln, so, dann werden die Titel holen. Weil dann ist die Mannschaft nicht aufzuhalten. Ich wüsste nicht, von wem.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, der Thomas Tuchel irgendwie passt, finde ich viel, viel besser als jetzt der Jürgen Klopp. Also einfach nicht, also ich glaube, bei Jürgen Klopp wäre sicher gut gekommen. Aber irgendwie habe ich wie das Gefühl, der Tuchel hat in England die Akzeptanz, die er in Deutschland nie bekommt. Der Tuchel wäre irgendwie nie deutscher Nationaltrainer geworden irgendwie. Ist so das Gefühl, eben, dort hat man jetzt den Nagelsmann und wenn der nicht mehr ist, ist dann der Klopp und dann bis dort gibt es dann irgendeinen anderen. Und der Tuchel ist wie in dieser Aufzählung gar nicht irgendwie wirklich ein Thema, habe ich das Gefühl. Und er hat irgendwie die Akzeptanz, hat er aber zu England. Viel, viel eher. Auch wenn jetzt eben der Kommentar von der Daily Mail jetzt nicht so dünn, aber es hat sehr viele auch Experten gegeben, gefunden, Mama, das ist eine gute Wahl. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es passt von dort her eben schon auch noch recht gut. Und ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, wenn du die Qualität kannst auf den Platz bringen, wo du hast, dann kann das sehr gut werden. Und irgendwie der Tuchel, ja, ich habe das Gefühl, das kommt gut.
Ja, und ich glaube auch, was ihn unterscheidet zum Southgate, ist eben, dass, wenn Tuchel steht ja am Schluss für ein klares Spielsystem, oder? Also, der hat seine ganz klaren, Prinzipien ja auch, was Gegenpressing zum Beispiel anbelangt, und er fordert ja auch sehr eine hohe Intensität. Und das hat mich gedacht, unter dem Southgate hat das immer gefehlt. Es war nie ein richtig intensiver Fußball, wo England aufgezogen hat. Außer dann, keine Ahnung, eben wenn du dann irgendwie 0-2 hinten bist, ja, dann haben sie dann am Schluss ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt, aber eben oftmals ist es huere knapp geworden. Und es ist einfach nicht von A bis Z eine Philosophie erkennbar gewesen bei dieser Nationalmannschaft. Und ich glaube, dort wird der Tuchel schon schon eine ganz andere Mentalität aufziehen. Und das braucht England. Und ja, darum ist es auch eben der Kommentar von der Daily Mail absolut lächerlich. Und ja, vielleicht einfach einmal, ja, weiß auch nicht, eben, das sind ja auch irgendwelche patriotischen Hintergedanken dabei, oder? Also, so,
also auf jeden Fall.
Die Rivalität mit den Deutschen ist ja in gewissen Köpfen bringst du die nicht mehr weg bei den Engländern. Das,
ja, es ist natürlich schon gerade der grosse Rival, der jetzt hier den Trainer stellt. Das ist natürlich schon so ein bisschen, ich glaube, das war anders gewesen, bei Sven-Göran Eriksson schon mal gewesen, und der Fabio Capello. Und das war halt wirklich anders gewesen, weil es sind halt nicht Deutsche gewesen. Also ich glaube, das ist jetzt schon nochmal ein bisschen Next Level. Ja. Aber es ist halt einfach die Rivalität, die irgendwie über die Historie gewachsen ist und so weiter. Und die gibt es ja schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ja.
Du.
Das ist einfach dort. Irgendwo durch verstehe ich den Ansatz, dass man sagt, hey, es ist irgendwie cooler, wenn einer aus dem Land auch das Nationalteam trainiert, vielleicht einer, der selber als Nationalspieler auch gespielt hat, wie wir es jetzt zum Beispiel mit dem Murat Yakin haben. Ich finde, das passt ja eigentlich schon recht gut. Er hat selber mal für die Nazi gespielt, jetzt ist der Trainer. Aber es ist auch
voll okay, wenn du Otmar Hitzfeld Trainer bist. Gibt es eigentlich auch bei der Schweizer Nationalmannschaft, dass so, wenn irgendwie ein österreichischer Trainer, würden wir dann auch so poltern?
Ja, weiß nicht, mit einem österreichischen.
Ja, weil den Deutschen kannst du nicht nehmen, weil zu Deutschland haben wir in fußballerischer Hinsicht immer ein bisschen aufgeschaut.
Ja, und eben, ich habe es gerade hier, eben der Otmar Hitzfeld ist schon so ein Beispiel. Bei Otmar Hitzfeld kann man auch sagen, er ist eigentlich ein bisschen Schweizer. Und darum ist er immer. Also, er ist ein bisschen Schweizer.
Er kommt doch von Lörrach oder so, das ist doch eigentlich Schweiz.
Ja, und er hat Trainerkarriere, also ist voll in der Schweiz gestartet. Also, weiß ich schon nicht. Und auch
ja, beim FC Aarau.
Und auch, ja, nein, bei Zug.
Ja, beim FC Aarau.
Bezug.
Möchte
wie gesagt, in der Schweiz hat er losgelegt als Trainer und eben nicht im Aargau.
Ja, aber im Aargau hat er Titel geholt.
Es spielt jetzt zu der Rolle. Auf jeden Fall hat er lange noch zu Basel geschaut und so. Also er ist darum halber Schweizer. Aber ja, es ist die Frage, es kommt glaube ich ein bisschen darauf an, was es für ein Österreicher wäre. Habe ich ein bisschen den Eindruck.
Mhm.
Wenn es so ein Österreicher ist, der wirklich voll für Österreich steht, so richtig, dann wüsste ich nicht, aber wenn es ein Österreicher wäre, wie jetzt zum Beispiel der Adi Hütter, das ist glaube ich Österreicher, oder? Ja, das ist Österreicher, oder?
Oder der Oliver Glasner wäre auch noch so ein Name.
Ja, aber Oliver Glasner hat nie in der Schweiz gearbeitet, oder?
Stimmt.
Beim Adi Hütter habe ich das Gefühl, da würde man sagen, ja, aber das ist der IB-Meistertrainer, der hat damals IB das erste Mal seit 32 Jahren zum Meistertitel geführt, der kommt, den kann man schon nehmen. Ich glaube, wenn es so wäre, würde das wahrscheinlich im Fall schon gehen. Und das ist ja eigentlich die Ausgangslage mit dem Thomas Tuchel. Der Thomas Tuchel hat schon in England geschafft. Das ist nicht einer, der von auswärts kommt, der jetzt nur vorher war er Trainer von Augsburg, Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Und nachher ist er plötzlich Nationaltrainer von England, wo die Hälfte nicht mehr weiss, wer das ist. Wenn wir jetzt einen haben, der bei Rapid Wien eine Legende geworden ist, aber kein Mensch in der Schweiz kennt, dann plötzlich ist der österreichische Nazi-Trainer, dann hättest du die Reaktion, glaube ich, auch. Mhm. Wenn es aber jemand ist, den man kennt und weiss, dass er fähig ist, hättest du die Reaktion in der Schweiz sicher nicht.
Ja.
Apropos, wir könnten ja auch einen liechtensteinischen Nationaltrainer haben.
Oi, oi, oi.
Mario Frick.
Nein, also jetzt müssen wir aufhören. Ja, und vor allem, ist er nicht noch liechtensteinische Trainer vom Jahr gewählt worden?
Ist er geworden, tatsächlich. Ja. Ich habe mich gefragt, wie viel
mitgemacht hat. Dass es mehr Trainer gibt als den Mario Frick. Wer ist er nicht angetreten? Gegen den U21 und den U18-Trainer vom FC Vaduz, oder was?
Weiss doch nicht.
Der FC Vaduz überhaupt noch 21? Ich weiss gar nicht. Nein, ich glaube nicht, oder?
Ja, aber sie sind nämlich das Team Liechtenstein, oder?
Mhm. Ja. Also wie der Nachwuchs
sind. Der Liechtenstein ist Nazi-Trainer, oder?
Manuel Rotmund fragen.
Ja.
Okay. Also.
Ja, also wir sind traurig für die Engländer im Fall. Und dafür.
Wobei man muss noch sagen, es haben sich also andere Medien in England ein bisschen gewehrt gegen den Kommentar. Also die Athletic hat, glaube ich, relativ giftig zurückgeschossen und dass das völlig arrogant bezeichnet, was da geschrieben worden ist. Auch zu Recht, wie ich finde. Also, es ist nicht alle
irgendwie. Wer den Kommentar geschrieben hat?
Nein.
Ich habe mir noch was schätzen wir, was ist es für ein Mensch? Es kommen völlig nur mit Klischee. Komm, lernen das. Gehen wir weiter.
Der englische Didi Hamann wahrscheinlich, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Hey, gehen wir weiter. Also, weil
ich habe eigentlich nur noch ein Thema auf dem Zettel.
Ja, genau. Ich habe es jetzt kurz vorgelesen.
Also, schieß los.
Oder einfach vorgestellt. Aarau, 40. Kultstadion, und kein Auge ist trocken geblieben und auch der Himmel hat brüllt vor Freude. So schreibt es die AZ.
Ja, wunderschön. Liebe Grüße an meinen Mitarbeiter Stefan Weiss, der an dem Match war. Und,
immerhin meinte vor Freude.
Ja, immerhin war er überdacht gewesen, bei der Haupttribüne. Und nicht wie ich im grössten Piss auf der Stehrampe. Mhm. Hey, geil, ich kann etwas erzählen. Ich war der frühesten Zarau.
Vielleicht mal ganz kurz, ich muss kurz sagen, gegen wer das geshootet
hat? Ja, gegen Schalke 04. Das ist nicht in deiner Schlagzeile, denkst du?
Ich weiß
es nicht. Das ist nicht in
deiner Schlagzeile.
Wir fangen vorne an. Der FC Aarau hat am letzten Samstag 100 Jahre Brückli-Feld-Jubiläum gefeiert. Mit einem Freundschaftsspiel gegen Schalke 04, der jetzt der Partnerclub vom FC Aarau ist. Also quasi Schalke gehört jetzt zum Clubnetzwerk von
FC Aarau. Also man kann sich so gut darüber lustig machen. Es sind einfach so zwei Verlierer-Clubs, die einfach finden, ja, wir arbeiten jetzt zusammen, weil ja. Wir verlieren eigentlich standardmäßig, sind beide in der zweiten obersten Liga und wenn eigentlich beide haben wir das Gefühl, wir müssen eigentlich da oben sein und wenn wir jetzt zusammen arbeiten, dann schaffen wir es vielleicht zusammen nicht auf.
Vor allem... Ja, okay. Ich komme noch zu dem Punkt gerne noch mal schnell zurück. Auf jeden Fall, der Anlass war super gewesen. Das Spiel eigentlich auch. Es hat einfach sehr geschiffert, muss ich sagen. Also wirklich durchgängig. 2-2 ist am Schluss gestanden. Aarau, aber wirklich die bessere Mannschaft auf dem Platz. Wobei bei Schalke, der neue Trainer da, der Kees van Wonderen heisst er, das war sein erstes Spiel gewesen und der hat natürlich wirklich vogelwild die Aufstellung auseinandergenommen und die verschiedenen Spieler ein bisschen gesehen. Also ist ja völlig klar, dass dann irgendwie bei Schalke nicht alles so funktioniert hat wie im Meisterschaftsbetrieb.
Aber was denn wieder mal ein neuer Trainer?
Die haben wieder mal einen neuen Trainer. Ja, die haben ja jetzt, was ist das, nachdem sie gegen Wahnsinn. Darmstadt eine 3-0-Führung kürzlich verspielt. Stimmt. Und dann 5-3 verloren und nachher haben sie gefühlt alles rausgerührt. Also Trainer, Sportchef, ganz wild auf jeden Fall.
Ja, das führt sicher zu Erfolg, das zeigt die Geschichte vom FC Schalke 04.
Genau. Nein, ich habe es einfach noch spannend gefunden, weil also klar ist mir bewusst, was das für ein traditionsreicher Verein ist und dass der Verein gross ist, aber eben jetzt in den letzten paar Jahren halt mit dem Abstieg und wieder Aufstieg und wieder Abstieg und irgendwie sportliche Belanglosigkeit gelandet. Viel hat man gelacht und so und irgendwie hat man oder geht es mir persönlich eben auch so, als ich zuerst gehört habe, ja, jetzt machen die eine Partnerschaft mit Schalke 04. Was wollen die mit dieser Partnerschaft? Aber man vergisst eben, was es eigentlich für ein fucking grosser Verein ist. Ich meine, das musst du mal geben, das ist der weltweit der siebtgrößte Verein auf der Welt, was die Mitgliederzahlen anbelangt, oder? Also das ist crazy. Und die Szene von Schalke, die Fanszene, hat jetzt keinen Aktiv-Support angekündigt im Brückli-Feld. Aber sind trotzdem irgendwie, also sind 1300 Tickets im Gästesektor verkauft worden. Also mehr gibt es gar nicht, dann ist der Gästesektor im Brückli-Feld voll. Es sind nicht so viele gekommen, so. Ich glaube, es sind nur etwa 800 dort gewesen. Aber es ist gleich, also du weißt, die sind am 9. Uhr, sind die mit irgendwelchen Fangern von Gelsenkirchen, sind die in der Stadion, dort hat es einen relativ grossen Parkplatz, sind die dort mit diesen Fangern angefahren, dann haben die irgendwelche Bierbänke mal hergestellt und dann haben die einfach mal, keine Ahnung, ich glaube, gewisse Nase haben die dann einfach irgendwie gefühlt vom 10 Uhr am Morgen bis um 5 Uhr, wo das Spiel angefangen hat, oder bis um 4 Uhr, wo das Stadion aufgegangen ist, sind die einfach auf diesen Bierbänken gehockt und haben ein bisschen Bierli gezischt und einen lustigen Samstag zusammen verbracht. Dort hat es noch nicht geschifft, muss man sagen. Hey, und ich bin dann mit diesen Leuten geschwätzen, oder? Ich hätte das Wunder genommen, wieso kommen die zum Teil von Gelsenkirchen oder von der Tiefe vom Ruhrpott hierher nach Aarau, nur für ein fucking Freundschaftsspiel in einer Phase, wo die katastrophal da schon in der zweiten Bundesliga. Aber es ist lustig, weil dass die jetzt sportlich irgendwie gerade scheiße unterwegs sind, das interessiert die gar nicht. Die sagen, ja, das ist einfach Schalke. Wenn die ins Trainingslager gehen, dann gehen wir ins Trainingslager. Und wenn die ein Freundschaftsspiel spielen, gehen wir ins Freundschaftsspiel. Ein paar hat noch gesagt, es sei einfach auch noch easy, weil Heimspiele sind alle ausverkauft in der Veltins Arena. Schon vor der Saison alle Heimspiele komplett ausverkauft, oder? Höchstens halt Gästesektor, oder? Aber den kannst du nicht her, das ist ja logisch. Und auch auswärts. Also, eben für Schalke-Fans in Waldshut zum Beispiel. Es gibt halt Schalke-Fans in Waldshut, oder? Oder einfach in Süddeutschland. Ja, wenn die irgendwie denken, ja, ich will gegen Karlsruhe schauen oder gegen Kaiserslautern. Ja, auch dort ist es ausverkauft, wenn Schalke spielt, weil einfach so viele Leute nach wie vor dem Verein die Treue geben. Und ich habe das irgendwie, ich habe das total unterschätzt. Mir ist das nie so, also, oder seit dem letzten Samstag, als ich da in den Austausch kam, ist mir das viel mehr bewusst, wie krass einfach die Treue von dieser gigantischen Anhängerschaft ist. Und dass das halt auch den Club viel mehr auszeichnet. Oder man hört ja relativ oft, Schalke ist. Oder was Schalke auszeichnet, sind die Fans. Und das ist effektiv so.
Absolut, ja.
Das, ja.
Also ich bin schon mal. Bist du schon mal auf Schalke gewesen?
Nein, noch nie.
Bin ich gewesen und ich muss sagen, also wahrscheinlich die geilste Atmosphäre, die ich je erlebt habe. Und ich habe auch Dortmund erlebt. Und ich habe es geiler gefunden bei Schalke. Vielleicht ist es auch, weil es ein anderes Spiel war. Es war ein Bundesliga-Spiel. Aber das war lustig. Wir sind so in einer Gruppe gegangen, wo es auch zwei Dortmund-Fans dabei hatten. Und es war immer so ein bisschen, in dieser Gruppe haben wir eigentlich immer Schal gekauft vom Heimteam. Und ja, du bist dann eigentlich quasi in diesem Match, bist einfach in jedem Match, wo du schaust, bist einfach für das Heimteam, Punkt. Und dann eben zwei Dortmund-Fans und bist bei Schalke und dann haben sie halt den Schalke-Schal müssen kaufen. Das war damals, das ist schon lange her, das der Embolo hat dort noch bei Schalke gespielt. Da haben wir, die meisten haben einen Embolo-Schal gekauft, dann mussten sie einen richtigen Schalke-Schal müssen kaufen. Und dann aber irgendwann, dann, während dem, ja, eigentlich noch bevor der Match angefangen hat, sich irgendwann ein Dortmund-Fan zu mir umgeteilt und gesagt, er sagt zwar Dortmund-Fan, aber das ist schon etwas vom Geilsten, was er je erlebt hat. Die Stimmung, die dort schon vor dem Abpfiff ist, die haben, glaube ich, etwa zwei Hymnen, die sie spielen, nacheinander. Und es geht, also, es singt halt alle mit und es, also, Gänsehaut pur. Also, das ist schon etwas sehr, sehr Geiles, das Schalke. Das kann man lassen. Aber eben, es ist ja gleich auf den ersten Blick FC Aarau,
ja, ja.
Schalke. Also zum einen weiß ich nicht, was Schalke genau in die Partnerschaft bringt, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Und zum anderen frage ich mich so ein bisschen, okay, aber bringt der Schalke den FC Aarau sportlich weiter? Das ist ja eigentlich das Ziel von dieser Partnerschaft.
Ja, also eben, ich glaube, es ist einfach ein Weg, wo Schalke möchte gehen. Es hat vielleicht so ein bisschen die Antwort auf das Multiclub-Ownership, also wo so gibt es eben gewisse, sag jetzt mal, milliardenschwere Menschen oder Unternehmen sich einfach irgendwelche Clubs zusammenkaufen, was ja tendenziell sehr toxisch ist für den Fußball. Und ich glaube, Schalke, weil sie halt einfach die Strahlkraft haben, wenn sie das auf eine gesündere Art und Weise machen und so quasi einfach mit so Partnerclubs, ist nicht der FC Aarau, sondern es ist zum Beispiel der SV Ried, die zweithöchste österreichische Bundesliga, die sich dort angeschlossen hat, und Venlo, wo glaube ich, in der Eredivisie spielt, in Holland so.
Was ist eigentlich das der grosse Club von dieser Partnerschaft?
Ja, wahrscheinlich. Zumindest sportlich erfolgreich. Nein, und ich glaube, das macht schon Sinn, der Austausch. Also zum Beispiel Aarau hat ja jetzt auch können auf so Scouting-Know-how zurückgreifen von Schalke. Ich glaube, jeder Transfer, der bei Aarau getätigt wurde, hat man schnell einfach das Spielerportfolio nach Gelsenkirchen über gescannt und schnell, oder irgendwie schnell Daten gezeigt und so, und dann das bewerten lassen von diesen Scouts. Sie haben wahrscheinlich 80 Scouts bei Schalke, das ist auch eine krasse Zahl.
80 Scouts? 80, ja. Und dann kommt das raus, was rauskommt?
Ja, ich habe auch Fragen gezeigt. Es ist schon krass, weil weißt, du siehst die Schalker Mannschaft und du kennst niemanden. Also klar, es gibt schon, ich habe ein paar interessante Kickers gesehen. Tempelmann heisst es, für einen, wo sehr, Lino Tempelmann hat noch ein geiles Spiel gemacht. Übrigens, einfach der Emil Heulund, der bei Schalke spielt, ich glaube, er ist ausgeliehen. Der Bruder vom Rasmus, der bei United spielt. Er hat auch ein Goal geschossen. So ein Abpraller, glaube ich. Nein, aber ja, es ist schon krass. Also der Downfall von Schalke. Aber man muss eben auch sehen.
Ich finde es recht geil, der Lino Tempelmann, den du da raushebst, hat bis jetzt 30 Minuten gespielt in der zweiten Bundesliga.
Ja, aber
er hat dich nie verletzt gehabt.
Er hat dich nie verletzt gehabt und er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat es mit dem der Downfall von Schalke ist sicher gross. Ich wollte aber eben, man muss einfach sagen, wenn du so eine Anhängerschaft hast, In ganz Gelsenkirchen ist der Verein wie eine Religion. das ist immer, solange du das hast, hast du immer eine Basis, um erfolgreicher, zum wieder erfolgreicher zu werden oder wieder etwas aufzubauen. Man muss halt auch einfach sehen, es hat halt einfach brutal viel zu tun mit wirtschaftlichem Missmanagement, jahrelang vielleicht auch auf einer ungesunden Basis gelebt. Das fängt ja allein schon an, dass man viel zu lange eine Partnerschaft mit Gazprom eingegangen ist. Ganz Deutschland hat sich ja auch abhängig, ein Stück abhängig gemacht von russischem Gas. Und Schalke hat einfach, ja, hat sich da natürlich einfach auch noch mit Gazprom ins Nest gelegt. Das ist sicher komplett falsch gewesen. Und hat man sich wahrscheinlich auch zu wenig, oder ist man sich zu wenig im Risiko bewusst gewesen, dass, ja, dass man so einer russischen Firma einfach nicht vertrauen darf, oder? Das sind diverse so Misswirtschaftsdinger passiert. Auch, dass man einem Clemens Tönnies so viel Macht gegeben hat, oder? Einfach einem Menschen, der, ja, wo einfach nicht tragbar ist für einen Fußballverein, wo man auch völlig verständlicherweise irgendwann abgesagt hat, weil er einfach nur Müll von sich gegeben hat. Und ich glaube, der Verein wäre gut daran bedient, wenn er sich ein bisschen auf Basis konzentriert. Und die Basis ist halt die gigantisch grosse Nachwuchsabteilung, die sie haben, die Knappenschmiede. Dort haben sie auch jahrelang sehr, sehr viel Geld reinputtert. Und ich glaube, darum ist das Netzwerk ist eigentlich super. Also, weil da gibt es richtig, richtig viele Spieler aus dem Ruhrpott, die dort gross werden. Und ich hoffe, dass wir der eine oder andere vielleicht dann schon einmal noch Zaren begrissen. Also das ist die Hoffnung von Seite vom FC Aarau.
Ja, ja. Und da geht der Schweizer Fußball da hin. Jetzt kommen Talente aus dem Ruhrpott schon in die Schweiz. Und die Spielpraxis wegnehmen den jungen Schweizer Spielern.
Nein, gleichzeitig geht es eben auch darum, dass wenn Zaren mal einen würde performen, dass man wie quasi Schalke dann quasi das haben wir Vorkaufsrecht, oder? Ja. Um den Spieler quasi zu holen. Muss dann aber natürlich den normalen Preis zahlen.
Du hast ja vorhin schon ein bisschen tief gestapelt. Ich habe jetzt nicht geschaut, wer jetzt da alles da im Rücklifeld aufgelaufen sind. Aber es sind schon ein paar Namen, die man ein bisschen kennt. Also sie haben Armin Younes, sie haben Antwi Acey, sie haben Dominik Drexler, sie haben Kenan Karaman. Ist ja noch der eine oder andere, den
wir jetzt kennen. Ja, ja, okay.
Aber sind nicht die ganz grossen Namen. Gib es zu.
Aber sind so ein paar Podcasts von welchem? Beim Labern der gut sein.
Ja, aber die kennt man schon. Okay, die kennt man schon. Okay. Also ich kann jetzt von dir erwarten, dass du die Namen kennst.
Ja, der eine oder andere sagt mir schon etwas, aber es ist wirklich so am Rand, oder? Also so Drexler und so ist schon klar. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr viel mit Schalke befasst in den letzten paar Tagen und Wochen. Und ich habe vorher nichts mit dem Verein können anfangen. Und jetzt bin ich tatsächlich so, also ich folge diversen Schalke-Seiten. Ja, es geht mir auch darum, ich finde es ja auch, eben, nochmal, mir war gar nicht bewusst, dass das ja eigentlich im, also sag jetzt mal so, wie schlecht der Verein geführt wurde ist oder immer noch geführt wird, macht ihn sicher nicht sympathisch so, aber eigentlich die Basis von dem Verein, die ganze Geschichte, die ganze Tradition dahinter, wenn man das eben wieder sieht, dann merkt man, dass es eben eigentlich doch ein sehr sympathischer, cooler Verein, kultiger Verein auch ist, wo halt einfach momentan, ja, da muss noch vieles entstehen und vieles zusammenwachsen, aber sicher ein interessantes Projekt. Und ich bin auch irgendwo davon sehr überrascht, wie Parallelen dann zum FC Aarau sind. Also, ja. Yeah.
Ja, also ich würde jetzt noch ein bisschen...
Die Dimension ist komplett anders, oder? Aber die Lage ist sehr identisch, in dem Sinn. Also ich würde sogar sagen, der FC Aarau ist schon wieder ein bisschen weiter bei Schalke 04. So.
Also gut, dann sagen wir noch Glück auf Aarau, oder?
Glück auf Aarau, ja.
Können wir, glaube ich, als Folgetitel machen, oder?
Ja.
Machen wir das so. Dann wären wir jetzt durch. Jetzt haben wir die Schlagzeilen durcharbeitet. Und jetzt gehen wir... etwas essen, vielleicht jetzt noch etwas Anständiges.
Ja, du musst noch Gordon Bleu holen, hat es geheissen.
Oh, das hat es wahrscheinlich nicht mehr. Wir sind spät. Ich sage dir, wir sind spät, das gibt es nicht mehr. Hunger habe ich schon.
Ja.
Also, hey, tschüss zusammen.
Tschüss zusammen, macht's gut.